Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Abschied des Top-Diplomaten Michael Ambühl, Chef und Händler der Schweiz in Steuerfragen, geht und wählt dafür einen überraschenden Zeitpunkt. Der Besuch des Top-Chinesen Li Keqiang, der chinesische Regierungschef, löst Träume aus. Bei Bankern heißen die Renminbi. Dann:
C'est la première fois dans une démocratie où les gens manifestent pour pas donner des droits.
Es ist das erste Mal, dass in einer Demokratie für weniger Rechte demonstriert wird. Schwule in Frankreich und der eisige Wind, der ihnen entgegenbläst. Und:
There is almost never enough cooperation on these issues of counter-terrorism.
Es mangelt bei der Terrorbekämpfung fast immer an der Zusammenarbeit, die Analyse des Antiterrorchefs der UNO. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Michael Ambühl führt die heikelsten Verhandlungen für die Schweiz, derzeit jene mit den USA zur Lösung des Steuerstreits. Jetzt geht der Chefunterhändler für Steuerfragen. Auf 1. September wechselt er als Professor für Verhandlungsführung und Konfliktmanagement an die ETH Zürich. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Weiß man, wieso Ambühl geht?
Offiziell heißt es, der 62-Jährige suche noch einmal eine neue Herausforderung. Gleichzeitig ist es aber kein Geheimnis, dass das Verhältnis zu seiner Chefin, Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, zunehmend schwierig geworden ist. Wäre Ambühl als Staatssekretär wirklich glücklich, würde er wohl kaum nach nur 3 Jahren diesen wichtigen Posten wieder verlassen.
Trotzdem, der Zeitpunkt dieses Rücktritts ist erstaunlich. Die Schweiz steckt ja mitten in heiklen Verhandlungen mit den USA über eine Beilegung des Steuerstreits. Ändert denn der Rücktritt etwas an diesen Verhandlungen?
Nein, der Staatssekretär wechselt ja erst Ende August zur ETH in Zürich. Das heißt, es bleiben ihm noch ganze 3 Monate, um mit den USA eine Lösung zu finden. Das dürfte reichen, um die noch offenen Fragen zu klären, heißt es im Finanzdepartement.
Michael Ambühl gilt ja als der erfahrenste Verhandler in der Schweizer Verwaltung überhaupt. Er dürfte schwierig zu ersetzen sein.
In der Tat, Ambühl war vor seiner Zeit als Staatssekretär 6 Jahre lang Chef des Integrationsbüros des Bundes, davor 7 Jahre lang Verhandlungsführer in der Schweizer Mission in Brüssel. Kaum jemand hat auf Stufe Verwaltung so viele Beziehungen in die ganze Welt wie er. Kaum jemand kennt die Gesetzmäßigkeiten von internationalen Verhandlungen so gut wie er. Sein Abgang ist also für den Bundesrat ein herber Verlust und kommt in der Tat zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, denn auch im Verhältnis zu Europa, Stichwort automatischer Informationsaustausch von Bankdaten, ist in nächster Zeit Verhandlungsgeschick gefragt.
Einschätzungen direkt aus dem Bundeshaus von Philipp Burkhardt. Der Spitzendiplomat Ambühl wurde in letzter Zeit von linken und rechten Politikern immer wieder kritisiert. Was sein Rücktritt bei ihnen auslöst, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Konrad Musch.
Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hat in Bern Bundespräsident Ueli Maurer getroffen, sowie die Bundesräte Johann Schneider-Ammann und Didier Burkhalter. Eine Absichtserklärung zu einem geplanten Freihandelsabkommen soll noch heute unterzeichnet werden. Schneider-Ammann hofft, das Abkommen selbst dann im Juli während eines China-Besuchs unterschreiben zu können. Premier Li lobte das geplante Abkommen mit der Schweiz. Dieses helfe China, sich weiter zu öffnen. In Bern ist die Kantonspolizei mit einem Großaufgebot präsent. Einige 100 Meter vom Bundeshaus entfernt und von Zäunen und Polizisten abgeschirmt, demonstrieren mehrere 100 Personen gegen den Besuch. Sie fordern mehr Respekt für die Menschenrechte in China, insbesondere in Tibet. Nach 5 Krawallnächten in Folge bekommt die Stockholmer Polizei jetzt Verstärkung aus den übrigen Landesteilen. In der Nacht auf heute hatten jugendliche Demonstranten in der schwedischen Hauptstadt 30 Fahrzeuge angezündet und mindestens 40 weitere Brände gelegt. Als Auslöser der Unruhen gilt die Erschießung eines Rentners durch die Polizei in einem Stadtteil, der fast ausschließlich von Einwanderern bewohnt wird. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordkommando der Taliban ein UNO-Gelände angegriffen. Mindestens 3 der Angreifer wurden getötet. Ein Attentäter sprengte sich vor einer Behörde des Innenministeriums in die Luft. Weitere Angreifer stürmten ein UNO-Gebäude und lieferten sich Feuergefechte mit Sicherheitskräften. Ein Taliban-Sprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, man greife eine Anlage an, die vorwiegend vom US-Geheimdienst CIA benutzt wurde. Der Schaffhauser SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr tritt nach der Sommersession vorzeitig zurück. Für ihn nachrücken wird die Schaffhauser Kantonsrätin Martina Munz. Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats will keine gesetzliche Grundlage schaffen, um das Grenzwachkorps aufzustocken. Sie lehnt eine parlamentarische Initiative ab. Der Nationalrat hatte diese im Frühling angenommen. Der Vorstoß verlangt, dass der Bund genügend Mitarbeiter anstellt, um die Schweizer Grenze zu sichern. Die Kommission schreibt in einer Mitteilung, es brauche zwar einen starken Grenzschutz, eine Gesetzesänderung sei dafür aber nicht nötig. Italiens Regierung und der Ministerpräsident Enrico Letta hat an Rückhalt verloren. Seit einem knappen Monat ist sie im Amt und bereits vertraut ihr nur noch jeder dritte Italiener. Das zeigen die Resultate einer Umfrage, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen RAI veröffentlicht hat. Anfang Mai hatten sich noch zwei Drittel der Befragten für Lettas Regierung ausgesprochen. An einer für Anfang Juni in Genf geplanten internationalen Friedenskonferenz werden voraussichtlich auch Vertreter der syrischen Regierung teilnehmen. Laut einem Sprecher des russischen Außenministeriums habe sich das Regime von Präsident Assad grundsätzlich zur Teilnahme bereit erklärt. Russland und die USA hatten die Konferenz angeregt. Der Krankenkassenverband Santé Suisse erhält eine Doppelführung. Verena Noll-Trebete und Stefan Hohlenstein werden künftig gemeinsam den Verband leiten. Sie treten die Nachfolge von Direktor Christoph Meyer an. Meyers Rücktritt steht im Zusammenhang mit den Streitigkeiten um den sogenannten Risikoausgleich unter den Kassen. Zwei große Kassen, die Helsana und die CSS, treten deshalb auf Ende Jahr aus dem Verband aus. Der Schweizer Sportfunktionär Denis Oswald will Präsident des Internationalen Olympischen Komitees werden. Mit dem 66-jährigen Oswald kandidieren nun 5 Personen für die Nachfolge von Jacques Rogge. Der Anwalt ist Präsident des Internationalen Ruderverbands und nahm als Aktiver an 3 Olympischen Spielen teil. Und damit sind wir bei den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss unverändert bei 8.169 Punkten. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.257 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.24,28 gehandelt, der Dollar zu 96,21 Rappen. Und das Wetter? Im Norden bleibt es wechselnd bewölkt und es regnet immer wieder. Die Schneefallgrenze steigt morgen wieder über 1000 Meter. Im Süden ist es teilweise sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 10 Grad, im Süden 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Mit dem Renminbi kassieren, wieso Zürich die Devisendrehscheibe Chinas werden soll. Unser Schwerpunkt zum Besuch des chinesischen Regierungschefs. Mit der Angst ausgehen, wieso Dongi seinen Freund nicht mehr überall in Paris küsst. Gegen die Angst kämpfen, wo der Antiterrorchef der UNO die größte Gefahr sieht. Weiter. Die Zukunft ist elektrisch. Wie viele Klimasünden vermieden werden könnten. Und die Zukunft der Antike ist unsicher, wo die Funde aus Augusta Raurica hin sollen. Zuerst aber hier im Echo der Zeit der Rücktritt von Staatssekretär Michael Ambühl und die vielen Fragezeichen, die er zurücklässt, auch bei Politikerinnen und Politikern. Ihre Reaktionen schwanken zwischen überrascht, konsterniert und besorgt. Max Ackermann.
CVP-Ständerat Urs Schwalle sagt, was heute alle sagen, wenn man sie auf den Rücktritt von Staatssekretär Ambühl anspricht.
Ganz sicher ist der Zeitpunkt nicht ideal.
Im Streit um Bankdaten von amerikanischen Kunden auf Schweizer Banken zeichne sich eine Lösung ab, hieß es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder. Und gerade jetzt, im Schlussspurt der Verhandlungen, wirft der Chefunterhändler das Handtuch. Problematisch, findet Urs Schwaller.
Das wirft natürlich zusätzliche Fragen auf, was den Inhalt dieser Verhandlungen, die Art und Weise, wie sie geführt worden sind, auch die Weisungen, welche erteilt worden sind, sicher nicht günstig, wenn ich heute das so aus dem Stand beurteilen muss.
Auch FDP-Parteipräsident Philipp Müller kann es kaum glauben. Eigentlich hätte er erwartet, diese Woche noch das Verhandlungsresultat zu Gesicht zu bekommen. Und jetzt das.
Das Abkommen ist in der Schwebe und genau in diesem Augenblick Herr Ambühl freizustellen oder er hat das Handtuch geworfen, ich weiß es nicht, Das ist sehr, sehr ein ungünstiger Zeitpunkt.
SVP-Präsident Toni Brunner geht einen Schritt weiter. Er fürchtet klar negative Auswirkungen auf die Verhandlungen.
Wir müssen das Schlimmste befürchten. Wir kennen leider den Inhalt noch nicht. Wir wissen nur, es geht um Geld. Und hier ist der Kampf ein schlechtes Signal.
Das sieht SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer etwas gelassener.
Der Entscheid über dieses Abkommen, und ich bin dem sehr negativ gegenübergestellt, wird sich im Parlament, wird sich politisch entscheiden. Und von daher glaube ich nicht, dass es ist kein sehr guter Moment, aber ich glaube nicht, dass das einen Einfluss haben wird.
Mit anderen Worten, die Finanzexpertin der Sozialdemokraten glaubt, dass die Grundzüge des Abkommens mit den USA ausgehandelt seien. So gesehen könne der Chefdiplomat den Politikern das Feld überlassen. Allerdings ist gar noch nicht sicher, ob der Vertrag mit den USA, wenn er denn unterschriftsreif ist, dem Parlament vorgelegt werden muss und wird. Eine weitere Frage rund um das US-Abkommen, die ganz sicher noch für hitzige Diskussionen sorgen wird.
Max Ackermann. Das Wetter war frostig heute in der Schweiz, ganz im Gegensatz zur Stimmung beim Besuch des chinesischen Regierungschefs. Alle, Wirtschaftsbanken oder Regierungsvertreter, alle beschworen die langjährige Freundschaft und lobten das anstehende Freihandelsabkommen mit China. Für Proteste blieb da kein Platz. Christine Wanner.
Noch vor dem offiziellen Empfang durch den Bundespräsidenten in Bern trafen sich Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und der chinesische Premier Li Keqiang in Zürich. Mit dabei Vertreter aus Wirtschaft und Finanzplatz. An nobler Adresse im Dolder Grand mit großem Sicherheitsaufgebot. Bundesrat Schneider-Ammann war sichtlich gut gelaunt. Er fühle sich gut, rief er den Anwesenden zu, angesichts des Freihandelsabkommens mit China. Zu den Details verriet der Wirtschaftsminister indes nicht mehr. Ministerpräsident Li Keqiang erwähnte, dass das Freihandelsabkommen auch Überlegungen zur Ökologie, zum Schutz des geistigen Eigentums und zu Finanzdienstleistungen enthalte. Nationalbankpräsident Thomas Jordan betonte, die Schweiz habe ein Interesse daran, europäische Plattform für die chinesische Währung Renminbi zu werden. Auch wäre eine Niederlassung einer chinesischen Bank in der Schweiz willkommen. Ebenso gut gelaunt zeigte sich Chinas Premier. Verschiedentlich hatte er die Lacher auf seiner Seite. Das Freihandelsabkommen mit der Schweiz sei das erste mit einem Land in Kontinentaleuropa und entsprechend wichtig, auch als Zeichen für die wirtschaftliche Öffnung gegenüber dem Westen. Neben diesen freundlichen Worten an die Schweiz richtete sich Li auch mit klaren Worten an die EU. Er kritisierte den Dumpingvorwurf der EU an Chinas Solarbranche und indirekt auch den Umgang mit der europäischen Schuldenkrise. Auch in Bern fielen die Sicherheitsvorkehrungen auf. Der Bundesplatz war komplett abgeriegelt. Darüber zeigten sich Exil-Tibeter enttäuscht. Sie mussten ihre Kundgebung hinter Abschrankungen durchführen. Plakate von Selbstverbrennungen und Sprechchöre waren nur fernab des Bundeshauses geduldet.
Wir wollen, dass im Rahmen des Freihandelsabkommens auch die fundamentalen Menschenrechte und auch die Situation in Tibet, wo man doch heutzutage 117 Selbstverbrennungen hatte, dass man das thematisiert und das auch explizit in der Konvention integriert.
Bilder wie vor 14 Jahren, als sich der hohe Besuch aus China Proteste anhören musste, sollten die Stimmung nicht trüben. Der offizielle Empfang und die Gespräche finden denn auch auf dem Landsitz Lohn in Kehrsatz statt. Dort soll heute Abend eine Absichtserklärung zum Abschluss des Freihandelsabkommens unterzeichnet werden. Bundesrat Johann Schneider-Ammann möchte schließlich das Freihandelsabkommen im Juli unterzeichnen, wenn er Peking besucht.
Inlandredaktorin Christine Wanner. Vor den Kulissen gab es beim Staatsbesuch von Li Keqiang also viele schöne Worte und viel Höflichkeit. Hinter den Kulissen dürfte es darum gegangen sein, das Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Von tieferen Zöllen und weniger Handelshemmnissen versprechen sich viele in der Schweiz viel, auch die Schweizer Banken. Ich habe Heinrich Siegmann, den China-Experten bei der Schweizerischen Bankiervereinigung, gefragt, was bringen denn tiefere Zölle auf Waren den Banken?
Ja, die Banken werden direkt davon weniger haben als die Schweizer Wirtschaft. Schweizer Exporteure und Importeure haben ja ihren Handel und ihren Austausch mit China doch sehr deutlich steigern können in den letzten Jahren. Das wird einen weiteren Schub geben und damit werden auch indirekt die Banken davon profitieren.
Die Schweizer Banken versprechen sich ja noch etwas anderes. Sie wollen, dass die Schweiz ein Renminbi-Hub wird, ein Handelszentrum für Geschäfte in chinesischer Währung. Was ist daran so attraktiv?
Ja, generell ist natürlich zu sagen, dass die chinesische Währung, der Renminbi, an Bedeutung weiter gewinnen wird. China ist heute bekanntlich schon die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, der größte Exporteur, wickelt aber bisher noch relativ wenig in der eigenen Währung ab. Das wird sich steigern und das wird auch für die Banken zunehmend interessanter, wenn sie eben in der Lage sein werden, über eine Bank in der Schweiz Geschäfte in der chinesischen Währung abzuwickeln für ihre Kunden.
Aber ist das nicht schon heute möglich? Schon heute werden in Zürich ja Papiere in Renminbi gehandelt.
Ja, es ist richtig. Also es gibt bereits heute Renminbi-Konten für Firmenkunden, auch Privatkunden. Es ist auch möglich zu handeln. Es ist auch möglich, Anleihen in Renminbi zu tätigen. Allerdings läuft die Abwicklung der Geschäfte noch weitgehend über Hongkong, weil bisher nur Hongkong, Singapur und Taiwan außerhalb von China selbst die Möglichkeit haben, eben direkt den Zahlungsverkehr und Transaktionen abzuwickeln.
Jetzt will die Schweizer Finanzbranche, dass das auch hierzulande möglich wird. Welche Bedingungen muss die Schweiz dafür erfüllen?
Es gibt keine formalen Bedingungen, aber es ist davon auszugehen, dass primär eine chinesische Bank, die dann in der Schweiz eine Zweigniederlassung und eine Tochtergesellschaft hätte, als Abwicklungsbank in Frage kommt. Das ist bisher nicht der Fall. Es gibt zurzeit keine chinesische Bank in der Schweiz. Also hier müsste voraussichtlich erstmal eine chinesische Bank Fuß fassen. Dann wären aber die Möglichkeiten da, über diese Bank abzuwickeln und sicher auch Transaktionen zu geringeren Preisen abzuwickeln, als das bisher der Fall ist. Was vielleicht noch wichtiger ist, wäre allerdings auch die politische und reputationsmäßige Bedeutung, die darin bestehen würde, dass eine Bank erstmals in Europa eben diese Abwicklung machen könnte. Insofern eine deutliche Anerkennung und auch Aufwertung des Finanzplatzes Schweiz.
Nun hat die Schweiz aber Konkurrenz aus London und Luxemburg, die wollen auch Renminbi-Hub werden. Wie sind die Chancen der Schweiz?
Ja, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Jeder dieser drei Finanzplätze hat seine eigenen Stärken und Vorteile. Gilt auch für die Schweiz, insbesondere der doch sehr große Standort in der Vermögensverwaltung für private Anleger, aber vielleicht noch wichtiger für institutionelle Anleger, auch die Schweiz als Zentrum im Rohwarenhandel, generell als Zugang, Gateway auf Neudeutsch, in die Europäische Union aus chinesischer Sicht. All das sind Standortvorteile, die die Schweiz insbesondere mitbringt. Ob nun wirklich die Schweiz als erster Standort in Europa nun tatsächlich diesen Renminbi bieten können wird, wird sich zeigen. Es ist schwierig, hier wirklich zu sagen, die Chancen für die Schweiz sind so und so groß im Vergleich zu London oder im Vergleich zu Luxemburg.
Welches Interesse hat denn China an einem solchen europäischen Bankenhub?
Ja, generell ist China interessiert, dass seine Währung weltweit mehr noch genutzt wird als bisher, dass es vielleicht irgendwann sogar auch eine Reservewährung wird, also vergleichbar zu Euro, Yen, vielleicht nicht gleich zum US-Dollar, aber eben doch als Transaktionswährung, als Abwicklungswährung, aber auch als Anlagewährung genutzt wird, die weit über die eigentlichen Geschäftsbeziehungen von chinesischen Firmen hinausgehen.
Und trotzdem zögert China, seinen internationalen Zahlungsverkehr ganz freizugeben.
Ja, es ist sicher eine sehr weitreichende Entscheidung, eben tatsächlich den Zahlungsverkehr voll zu liberalisieren, weil damit eben auch innenpolitische Konsequenzen mit verbunden sind. Sie müssten auch sehr weitgehend die Zinsen liberalisieren. Entwicklungen, die schon eingesetzt haben, die auch heute durch den Premierminister bestätigt wurden, dass die weitergehen sollen, dass hier mehr marktwirtschaftliche Kräfte wirken können sollen. Aber so etwas wird sicher nicht von heute auf morgen passieren, sondern doch über einen längeren Zeitraum hinweg.
Ein Renminbi-Hub in der Schweiz hieße aber indirekt auch, die Schweiz würde stärker abhängig werden von Peking. Das klingt riskant.
Nein, es ist keine Abhängigkeit wirklich damit verbunden. Ich meine, auch heute ist es schon so, dass Schweizer Banken in allen möglichen Währungen einen Zahlungsverkehr leisten, ohne hier tatsächlich eine Abhängigkeit zu haben. Ist eine Situation, also wo tatsächlich beide Seiten oder alle Beteiligten gewinnen würden, also eine dieser berühmten Win-Win-Situationen.
Heinrich Siegmann ist der China-Experte der Schweizerischen Bankiervereinigung. Vorgestern der blutige Mord auf offener Straße an einem Soldaten in London. Vor gut 5 Wochen das Attentat beim Boston-Marathon. Vorletztes Jahr die verheerenden Anschläge in Norwegen. Immer öfter scheint es, werden Terroranschläge nicht von Gruppen, sondern von Einzeltätern verübt. Falsch, sagt Mike Smith. Der 63-jährige Australier ist der oberste Antiterrorchef der UNO und damit einer der wichtigsten Akteure im Kampf gegen den Terrorismus. Fredrik Steiger hat ihn getroffen.
Mike Smith bestreitet den Vorwurf, man fokussiere 12 Jahre nach 9/11 zu sehr auf den islamistischen Terrorismus und unterschätze deswegen die Gefahr von unabhängig handelnden Einzeltätern mit höchst unterschiedlichen Motiven.
Probably not. If you look around the world, look at the problems in North Africa and the Sahel, look at the problems in the Arabian Peninsula.
Im Sahel, auf der arabischen Halbinsel, in Syrien, in Afghanistan und Pakistan, überall spiele Al-Qaida noch immer eine zentrale Rolle. Smith spricht anders als viele auch nicht von einer neuen Ära im Terrorismus. Dies, obschon immer mehr Attentate von Einzeltätern begangen werden, die keine oder fast keine Verbindung zu Al-Qaida haben.
I wouldn't say it's a new era, but I think it is certainly a phenomenon that probably sadly we will see more of.
Hingegen dürfte es immer mehr Attentäter geben, die sich weitgehend selber radikalisiert hätten, isoliert handelten und fast ausschließlich sogenannt weiche, also ungeschützte Ziele angriffen.
A much smaller, simpler attack, such as the Boston attack, is much more difficult to prevent for the authorities.
Solche Anschläge, wie jüngst auf den Marathon in Boston oder vor 2 Jahren auf ein Jugendlager in Norwegen, seien viel schwieriger zu verhindern. Anders als bei koordinierten Großattacken wie 9/11 gäbe es hier kaum Finanzströme, Kommunikationswege oder Infrastrukturen, die man erkennen und lahmlegen könne. Das heiße aber nicht, dass man völlig hilflos sei. Immerhin sei es in den vergangenen Jahren gelungen, hunderte solcher Anschläge zu vereiteln. Und sowohl Anders Breivik in Norwegen als auch jetzt der ältere der beiden Tsarnaev-Brüder in Boston seien immerhin auf dem Radar der Terrorbekämpfer aufgetaucht.
The Breivik attack in Norway, that attack was a good example of an individual who was extremely careful in the way in which he prepared.
Bloß habe man die Einzelhinweise und Indizien nicht rechtzeitig zu einem Bild verknüpfen können und entsprechend eingegriffen. Für den UNO-Antiterrorchef sind militärische, polizeiliche und nachrichtendienstliche Anstrengungen ohnehin bloß ein Teil der Terrorbekämpfung. Gerade angesichts von Einzelakteuren müsse man weitaus intensiver als bisher auf Präventionsstrategien setzen.
We do need to put a lot more effort into what we in our office call it's the prevention work, which is to say the work.
Dazu gehört zunächst mal die Erforschung der Motive, die junge Männer, denn fast immer handelt es sich um solche, zu Gewalttaten treiben. Es gilt, frustrierte, gewaltbereite Leute zu erkennen. Da sind Eltern, Lehrer, Freunde gefordert. Und es geht darum, potenzielle Attentäter von Terroranschlägen abzuhalten. Dazu wiederum sollen deren Vorbilder eingespannt werden. Smith spricht von religiösen Vorbildern, von Sportidolen, von Musikern, was beispielsweise Indonesien recht erfolgreich versucht.
That group is still going to have some people it admires, and if you can get to those people and use those people to talk to them.
Entscheidend sei außerdem, die Terrorbekämpfung darf nicht selber den Terrorismus anheizen, indem sie durch rechtswidriges Vorgehen Gewalttätern und Drahtziehern Vorwände für ihr Tun liefert.
When we in our counter-terrorism measures disregard the importance of human rights, disregard the rule of law,
wenn Antiterrorkräfte selber Recht verletzen, wenn sie ohne Not und flächendeckend zu Videoüberwachung, zu Computerhacking, zum Telefonabhören greifen, schaden sie ihrer Sache zutiefst. Von Foltermethoden gar nicht zu reden. Für Mike Smith ist nach wie vor das US-Gefangenenlager Guantanamo ein höchst problematisches Symbol, wenngleich er das als UNO-Vize-Generalsekretär vorsichtig ausdrückt.
Guantanamo, of course, has been used in the past by groups to.
Anders als Interpol, Europol, als die Nachrichtendienste und Polizeikräfte fahndet die UNO nicht selber nach Terroristen. Sie wirkt im Hintergrund, koordiniert die politischen Anstrengungen und sie versucht, internationale Standards bei der Terrorbekämpfung zu setzen. Nicht immer erfolgreich, räumt Mike Smith ein.
There is almost never enough cooperation on these issues of counter-terrorism.
Noch immer herrsche in Sicherheitsapparaten eine Kultur des Hortens von Informationen statt des Teilens.
Sometimes that is absolutely true. And that it's not just a mentality. I mean, it is. There is a culture.
Und auch die UNO ist in Sachen Terrorbekämpfung nicht immer ohne Fehl und Tadel. Hochproblematisch sind etwa die UNO-Terrorlisten, die von Menschenrechtsorganisationen, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber auch von Ländern wie der Schweiz scharf kritisiert werden. Denn leicht und oft ohne klare Begründung gelangen Namen auf die Liste. Und nur schwer ist von diesen wieder wegzukommen. Der UNO-Antiterrorchef gibt zu:
This list, yes, has been criticized by human rights groups and by the courts.
Aber man habe die Listen verbessert, Einspracheverfahren geschaffen, eine Ombudsfrau eingesetzt. Ob man damit genug getan habe, dazu will er sich nicht äußern. Dass aber weiterhin enorme Anstrengungen zur Terrorbekämpfung unternommen werden, hält der Australier grundsätzlich für richtig. Wenngleich Kritiker einwenden, Terrorismus sei gemessen an der Opferzahl nicht eines der größten Probleme der Welt. Mit denselben Anstrengungen und demselben Mitteleinsatz könnte man etwa im Straßenverkehr oder bei der Malaria-Bekämpfung viel mehr Leben retten.
The reality is that terrorism and the reason why there's a particular focus on it is that it genuinely terrifies people.
Das sei mathematisch richtig, aber es blende die Psychologie aus. Es sei nun mal so, dass der Mensch enorme Angst vor dem Terrorismus habe. Daher der massive Druck auf Regierungen, dessen Bekämpfung höchste Priorität einzuräumen. Allerdings sollte man zugleich klar signalisieren, Terrorismus sei keine neue Erscheinung. Neu sei bloß die Bezeichnung. Immer schon in der Geschichte seien Menschen terrorisiert, also bewusst verängstigt, willkürlich gemordet worden. Eine Welt ohne Terrorismus habe es nie gegeben und es werde sie nie geben.
Fredrik Steiger hat Mike Smith getroffen. Es ist 6:53, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Gewalt gegen Schwule in Frankreich. CO2-Schleudern auch in der Schweiz und dem Streit um ein Dach für Steine in Baselland. Seit Monaten streitet man in Frankreich über die Homo-Ehe. Das Gesetz ist zwar bereits in Kraft, doch die Gegner und Gegnerinnen lassen nicht locker. Für Sonntag haben sie erneut eine Großdemonstration angesagt. Parallel dazu nimmt die Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen immer extremere Formen an. Aus Paris, Roy de Meda.
Es ist, als sei mit der monatelangen Debatte um Schwulenrechte ein Damm gebrochen. Das bekommt auch Jean-Claude zu spüren, der als Freiwilliger in einem Treffpunkt für Homosexuelle in Paris arbeitet, im zentralen Marais-Quartier.
Hallo? Oui, c'est perso?
Jean-Claude hat einen aufgebrachten Bürger am Telefon, der seiner Wut auf die Schwulen freien Lauf lässt.
Vous vous rendez pas compte, ça va être la révolution et tout le bazar.
Er sagte, ich hätte keine Ahnung, es werde eine Revolution geben. Er wollte nicht mehr aufhören. Es gibt solche Leute, die eine Schraube locker haben. Jean-Claude kann die Aggressionen kaum fassen. Die Schwulenfeindlichkeit nimmt zu, das ist völlig irrational. Die Leute wissen gar nicht, worum es geht. Das neue Gesetz bringt kein Recht auf künstliche Fortpflanzung, es legalisiert die Leihmutterschaft nicht. Und doch werden diese Argumente immer wieder angeführt. Es geht doch um gleiche Rechte. Aber es ist das erste Mal, dass Leute demonstrieren, damit man einer bestimmten Gruppe fundamentale Rechte nicht gibt.
L'égalité comme les autres. Et c'est la première fois dans une démocratie où les gens manifestent pour pas donner des droits.
Die politische Rechte habe in Frankreich eine Entwicklung eingeleitet, die ihr völlig entglitten sei. Sie sei sich nicht bewusst gewesen, wie sehr sie die Bevölkerung spalte.
Ich denke, sie sind nicht rendu compte, qu'ils allaient créer cette dissension au niveau même du peuple français, cette division du peuple français, quoi. Ça, je trouve ça complètement irresponsable de la droite.
Die rechtskonservative UMP schiele auf Wählerstimmen, das sei völlig verantwortungslos. Tanguy ist einer der jungen Besucher des Treffpunkts. Er ist knapp über 20 und meint, Homophobie habe es schon immer gegeben, Aber jetzt können niemand mehr die Augen davor verschließen.
C'est une réalité, c'est un fait. On la voit, on la vit au quotidien. Et au moins maintenant, je pense que toute la France peut s'en rendre compte que l'homophobie est vraiment présente.
Tanguy ist vorsichtiger geworden, wenn er mit seinem Freund unterwegs ist.
Il y a des quartiers où dans Paris où il y a aucun souci, on est main dans la main, on peut s'embrasser dans la rue sans qu'on se pose de questions et du coup pour nous ça devient quelque chose de naturel.
In gewissen Quartieren ist es ganz normal, dass wir uns umarmen und küssen, in anderen nicht. Dort benehmen wir uns wie zwei Kollegen.
Forcément, on se comporte comme deux copains et non comme un couple.
In keinem anderen Land habe die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare so viel Staub aufgewirbelt wie in Frankreich, sagt ein älterer Besucher des Zentrums.
D'autres pays aussi, comme l'Espagne, le Portugal, qui étaient des pays plus, on aurait pu penser, notamment le Portugal.
Sogar in streng katholischen Ländern wie Portugal oder Spanien ist alles schlank über die Bühne gegangen. Nur bei uns gibt es diese Spaltung der Bevölkerung. Es gibt ganz einfach ein Informationsdefizit. Selbst die Demonstranten, die gegen die Homo-Ehe auf die Straße gehen, erleben mittlerweile Aggressionen von fanatischen Schwulenhassern. Sogar die Sprecherin der Bewegung mit dem Pseudonym Frigide Barjot erhielt Todesdrohungen.
J'ai reçu hier un mouchoir regorgé de sang, hein, c'est toujours sympa, voilà. Vous savez quand même dire ce que ça veut dire. Je reçois des SMS.
Ich habe gestern ein blutgetränktes Taschentuch erhalten. Das ist doch nett, nicht wahr? Sie wissen ja, was das bedeutet, sagte sie an einer Pressekonferenz. Die radikalen Kräfte werfen der Exponentin der Protestbewegung vor, sie sei zu nachgiebig. Als sich ein rechtsextremer Intellektueller am Dienstag in der Kathedrale von Notre-Dame in Paris das Leben nahm, um gegen die Homo-Ehe zu protestieren, wollte sie das nicht weiter ausschlachten. Ultrarechte Gruppierungen sagen dagegen, der Mann sei im Kampf gefallen, sie fordern Rache und sprechen von Tagesbefehl Nummer 1. Kein Wunder, überlegt sich Innenminister Emmanuel Valls inzwischen, besonders militante Gruppen zu verbieten. Die Polizei befürchtet, es könnte am Sonntag nach der Demonstration erneut zu Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen kommen.
Gebäude werden in der Schweiz immer klimafreundlicher. Sie produzieren immer weniger CO2. Anders sieht es aus beim Verkehr. Die Menge an CO2, die von Lastwagen und Flugzeugen ausgestoßen wird, steigt und steigt. Dabei wäre ein viel saubererer Transport von Menschen und Gütern technisch problemlos machbar. Klaus Ammann.
Der Kluge fährt im Zuge, das gilt auch für denjenigen, der sich ökologisch klug verhalten will. Gäbe es in der Schweiz keine Bahnen, wären 15.000 Lastwagenfahrten mehr nötig pro Tag und pro Jahr würden 4,5 Millionen Tonnen mehr CO2 ausgestoßen. Doch ein Großteil des Transports läuft auf der Straße und in der Luft. Dort entsteht mehr als ein Viertel des CO2-Ausstoßes. Und dieser Anteil wird immer größer, weil andere Sektoren ihren Ausstoß reduzieren. Rolf Wüstenhagen, Professor für Management erneuerbarer Energien an der Universität St. Gallen.
Also Transport ist wirklich sowohl klimamäßig als auch vom Energieverbrauch her ein ganz zentrales Problemfeld. Vielleicht auch ein bisschen das Stiefkind der Klimapolitik gewesen in den letzten Jahren. Lösungsansätze könnten in einer Verschiebung der Nutzung der verschiedenen Verkehrsträger liegen.
Sprich, mehr Transporte mit der Bahn. Wo diese nicht hinfährt, wären neue Antriebsformen die Lösung. Elektroautos und Velos sind bereits stark im Kommen. Die Probleme mit den heute noch großen, schweren Batterien, der langen Ladezeit und der relativ kleinen Reichweite dieser Fahrzeuge werden in wenigen Jahren gelöst sein, sind die Experten an einem Forum zu erneuerbaren Energien in St. Gallen überzeugt. Sie können auch belegen, dass Elektrofahrzeuge ökologisch durchgehend besser abschneiden als andere Transportmittel, außer wenn sie Strom aus Kohlekraft verbrauchen. Energieunternehmen beispielsweise setzen deshalb auf Elektromobilität. Peter Arnett, Leiter der entsprechenden Sparte bei Alpiq, glaubt, dass bald auch Lastwagen vermehrt mit Strom fahren.
Man ist sehr stark in der Forschung drin im Moment und wir gehen davon aus, dass es auch elektrifizierte Busse geben wird. Wenn es elektrifizierte Busse gibt, dann macht es auch Sinn, genau in dieser Nahverteilung von den Gütern vielleicht am einen oder anderen Ort auch Elektrolastwagen einzusetzen. Und ich glaube, die Feldschlösschen in der Nähe von Basel, die macht es heute vor, die haben schon sehr viele solche Elektrolastwagen, wo sie das Bier in dieser Region verteilen.
Und auch in der Luftfahrt, einer großen großen Klimasünderin wäre vieles möglich. Getrieben durch die massiv steigenden Kerosinkosten arbeitet beispielsweise die Swiss an Konzepten, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Thierry Hinnen, mitverantwortlich für die Umweltstrategie der Airline.
Einerseits gibt es erstens Energieeffizienz, das heißt das Thema technologischer Fortschritt, neue Flugzeuge investieren, Operations verändern, also dass man anders fliegt. Und dann gibt es mittelfristig das Thema, welche Technologie setzt man ein. Es gibt vor allem eine Option für die Langstrecke, das ist Biomasse, Verwendung von nachhaltigem Biotreibstoff. Und für die Kurzstrecke ist es mittelfristig realistisch, dass man eine Verbindung sucht zwischen Bahn- und Fluginfrastruktur.
Sprich, auf sehr kurzen Strecken würde der Swiss-Kunde mit der Bahn anstatt mit dem Flugzeug reisen. Das könne auch ökonomisch durchaus Sinn machen für eine Airline, ist Thierry Hinnen überzeugt.
Es gibt gewisse Ultra-Kurzstrecken, also im Bereich unter 500 Kilometer, wo es durchaus Sinn macht, eine Kombination zu suchen. Also wir haben Basel-Zürich, haben wir heute einen Codeshare, wo wir halt auch dementsprechend Tickets verkaufen. Das Problem ist einfach, dass das heute fast nie möglich ist, einfach aus Infrastrukturgründen. Also es gibt keine direkte Anbindung, es gibt Netze, die nicht zusammenpassen, es muss ja auch der Umsteigeverkehr, der muss irgendwie zusammenpassen. Wenn man das mittelfristig solche Probleme in den Griff kriegt, ich glaube, dann kann man auf diesen Ultrakurzstrecken durchaus eine richtige Kombination suchen.
Während fossile Brennstoffe teurer und erneuerbare günstiger werden, gerät also auch die Transportbranche in Bewegung. Um entscheidend weiterzukommen in der CO2-Reduktion, ist es aber wohl unumgänglich, dass die bisher oft getrennt agierenden und lobbyierenden Systeme besser kombiniert werden. Auto mit Velo, Flugzeug mit Bahn eben, mit dem Ziel, für jeden Transport möglichst das nachhaltigste Mittel zu nutzen.
Klaus Ammann. Augusta Raurica, die Römerstadt, ist der Touristenmagnet im Kanton Basel-Land. Doch während das prächtige Theater aufwendig renoviert wurde, ist das Sammlungszentrum am Zerfallen. Am 9. Juni entscheidet das Stimmvolk, ob die archäologischen Schätze ein neues Heim bekommen. Die Befürworter sprechen von einem längst fälligen Zweckbau, die Gegner von einem Palast für Steine. Martin Jordan.
Die Diskrepanz ist augenfällig. Hier für das Publikum die perfekt restaurierte Römerstadt mit Theater, Tempel, Aquädukt, Taverne und Amphitheater. Dort Werkstätten mit undichten Dächern, Lagerräume, in denen Fundstücke von Pilzbefall bedroht sind und alte Bürocontainer, in die von außen Efeu hineinwächst.
Ja, wir betreten nun diesen Container, wirklich ein alter Container. Mitten im Gang steht ein Pfosten, der das Dach hält, das offenbar droht zusammenzufliegen.
Für den ehemaligen Baselbieter Regierungsrat Andreas Köllreuter braucht es nun einen Neubau, um menschenwürdige Arbeitsplätze zu schaffen. Dass sich etwas ändern muss, sieht auch sein Kontrahent Oskar Kämpfer ein.
Es handelt sich da ja um einen Elementbau, der unbestritten ersetzt werden muss. Selbstverständlich muss man diese Arbeitsplätze verbessern. Sie sind nicht korrekt, sie sind der Arbeit nicht angepasst.
Allen ist klar, dass in Augusta Raurica etwas passieren muss. Die Frage ist nur, wie viel es kosten darf. Die Befürworter wollen für ein neues Sammlungszentrum 36 Millionen Franken ausgeben und erhoffen sich somit bessere Chancen, um Augusta Raurica bei der UNESCO als Weltkulturerbe anzumelden. Für die Gegner aber sind 36 Millionen für einen Neubau mit Büros, Werkstätten, Archiv und Depots für die Fundstücke zu viel. SVP-Politiker Oskar Kämpfer fordert angesichts der schlechten Finanzlage des Kantons ein billigeres Projekt.
Das ist nicht ein Exempel gegen Augusta Raurica, das wir hier setzen, sondern wir zeigen damit, dass wir die Finanzen des Kantons eben ernst nehmen, in allen Bereichen, nicht gegen die Kultur, sondern im Gegenteil, wir glauben eben, dass die Kultur auch in Augusta Raurica letztlich davon profitiert, dass man sachgerechte Bauten aufstellt.
Gegen den Neubau für 36 Millionen Franken ist auch die Baselbieter FDP. Das hält Andreas Köllreuter aber nicht davon ab, von der Parteilinie abzuweichen. Er bezweifelt nämlich, dass die Kultur von einem günstigeren Projekt tatsächlich profitieren würde.
Ich weiß natürlich, die Kultur, die hat es immer relativ schwierig. Wenn man immer davon ausgeht oder ausgehen will, dass zuerst alle anderen staatlichen Aufgaben gelöst sein müssen, dann hat die Kultur an sich Probleme.
Drei Anläufe, die Infrastruktur in Augusta Raurica zu verbessern, sind in den vergangenen 15 Jahren bereits genommen worden. Dreimal wurden die Projekte verworfen. Nun, im vierten Anlauf, hat erstmals das Stimmvolk das Wort. Sagt es Nein zum Neubau, geht in Augusta Raurica nicht nur die Suche nach archäologischen Schätzen weiter, sondern auch die Suche nach einer Lösung, wie die Fundstücke aufbewahrt werden sollen.
Aus Baselland Martin Jordan. Alles andere als antik, aber halt doch bald Vergangenheit ist das heutige Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.